Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wer kennt diese Person? Ja, Charlie Chaplin, genau. Ich wundere mich, dass so junge Menschen Charlie Chaplin kennen. Cool. Ich dachte, das fängt erst so ab 40 an, dass man ihn kennt, aber ja, schön. Ja, das ist Charlie Chaplin. Er hat gelebt um 1900, um die Jahrhundertwende rum, 1800 noch was bis 1900. Genaue Zahl weiß ich so nicht. Aber Charlie Chaplin, der reiste einmal durch Kalifornien. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt er in diesem Moment war. Wahrscheinlich war es L.A. Da wurde er auf einen Contest aufmerksam. Und bei diesem Contest ging es um seine Person. Es ging darum, wer ist der beste Imitator von Charlie Chaplin? Und der gute Mann, hat sich gedacht, es wäre doch eine lustige Idee, wenn ich mal inkognito an diesem Kontext teilnehme. Er unter falschem Namen geht hin, meldet sich an und darf wirklich mitmachen. Sieht ihm wohl doch ein bisschen ähnlich, haben sich die Juroren gedacht. Das Interessante am Ergebnis dieses Kontexts war, dass Chaplin nicht einmal in die Endrunde gekommen ist. Die Jury war anscheinend der Meinung, dass Imitatoren seiner selbst bessere Chaplin gewesen waren als er. So ähnlich muss sich Paulus gefühlt haben, als er von den Gemeinden in Galatien gehört hat. Er hat ihnen das Evangelium gepredigt, sie haben sich bekehrt zu Jesus Christus, sie haben Jesus angenommen und jetzt muss er leider hören, dass sich in diesen Gemeinden Lehrer plötzlich auftauchen, denen das Evangelium von Christus nicht ausreicht. Sie meinen, man muss zu Christus zusätzlich noch etwas dazu erfüllen, um wirklich gerecht zu sein vor Gott. Christus allein reicht nicht. Ich muss meinen Glauben sozusagen durch Werke nochmal untermauern. Und im 6. Vers des 1. Kapitels, da haben wir letztes Mal, hat Paulus schon seine Reaktion den Gemeinden gegenüber mitgeteilt. Er sagte, mich wundert es, dass ihr euch habt abwenden lassen. Sie haben sich wörtlich gesagt verwirren lassen durch Menschen, die das Evangelium von Christus verdrehen wollen, indem sie glauben, dem noch etwas hinzufügen zu müssen. Paulus kommt also nicht drum herum, den Gemeinden in Galatien in ihrer Glaubenskrise einen sehr ernsten Brief zu schreiben, in dem er ihnen aufzeigt, einerseits woher das Evangelium kommt, woher er das Evangelium hat und deswegen aufgrund seines Ursprungs glaubwürdig ist und ausreichend ist. Und danach beschreibt er ihnen noch, wie sich das Evangelium ganz praktisch auf sein Leben oder auf das Leben eines Menschen auswirkt. Ich habe das Thema auch so benannt, Ursprung und Auswirkung des Evangeliums. Und in den Versen 11 und 12 haben wir vorhin gelesen, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt. Ich finde es interessant, dass Paulus hier erst einmal aufzählt, von wo das Evangelium nicht kommt. Ich persönlich berufe mich ganz gerne auf vielleicht berühmte Glaubensväter, wenn ich sie zitiere. Verleiht dem Gesagten hier und da doch schon Gewicht, oder? Und wenn ich sage, die eine oder andere Person glaubt das auch, was ich glaube, das hat irgendwie Gewicht in den Ohren eines Menschen. Auch wenn wir als Gemeinde vielleicht einen Prediger einladen, da gucke ich auch so ein bisschen instinktiv, was hat dieser Mensch eigentlich vorzuweisen? Welche Bibelschule hat er absolviert? Wo hat er seinen Master, seinen Bachelor oder was weiß ich, welche Abschlüsse es gibt? Wo hat er sie gemacht? Und in welcher Gemeinde ist diese Person zu Hause? Und wenn ihm dann auch noch ein mir bekannter Glaubensvorbild, ja, ihn mir vorschlägt, ihn einzuladen zu sollen, ja, dann macht mich das froh und ich freue mich auf diese Person, da bin ich gleich offen. Aber Paulus, was er mit diesem ersten Satz macht, er zerschlägt erstmal alle meine Standarte, alle meine Kritterien eines Predigers und sagt erst einmal, Kein bekannter Mensch steht hinter dem, was ich euch zu sagen habe. Ich habe auch das, was ich euch zu sagen habe, nicht in einer Bibelschule, auch nicht in der Bibelschule Brake gelernt oder studiert in Bonn. Nein, ich habe es nicht von da. Ja, toll, mag ich sagen. Das wird ja eine interessante Veranstaltung mit diesem Paulus. Lohnt es sich überhaupt, seinen Brief weiterzulesen? Disqualifiziert er sich nicht selbst, indem er es so direkt sagt? Warum, frage ich mich, legt Paulus so einen großen Wert darauf, allen menschlichen Ursprung, alle menschliche Idee und damit aber auch sich selbst aus dem Evangelium rauszunehmen? Und wisst ihr, ich denke, nein, ich bin mir sicher, es hat etwas mit unserer menschlichen Natur zu tun. Wir Menschen neigen sehr oft dazu, alles, was wir haben oder hören, und dazu gehört auch das Evangelium, den Glauben, meinen Glauben an Jesus Christus, mit meinen natürlichen menschlichen Maßstäben zu messen oder erklären zu wollen, weil wir oft so gestrickt sind. Was meine ich damit? Es wird zum Beispiel in dieser Welt wird dir nie etwas geschenkt. Alles, was du hast, musst du dir grundsätzlich erarbeiten. Und genau dieses Muster haben jetzt verkehrte Lehrer in Galatien an das Evangelium angelegt. Sie haben genau da das Evangelium reingedrängt und gesagt, ihr müsst euch auch bei Jesus etwas erarbeiten. Ihr müsst beweisen, ihr müsst euch das Heil sozusagen verdienen. Jesus erwartet von euch. Du musst dies oder jenes tun. Deine Beziehung zu Gott ist im Grunde genommen, das war das Resultat, deine Beziehung zu Gott ist im Grunde genommen abhängig von dem, was du ihm gegenüber im Glauben leistest. Das wäre eine Seite. Oder aber, was auch menschlich ist, ich sage, wenn ich etwas nicht verstehe, was sich für mich als Mensch nicht plausibel genug anhört, dann sage ich, dann glaube ich es auch nicht. Dann will ich auch nicht damit zu tun haben. Dann bleib mir weg mit deinem Evangelium. Das ist oft eine menschliche Reaktion. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann bin ich auch nicht bereit, etwas zu glauben. Wir versuchen mit unserem menschlichen Intellekt ein göttliches Evangelium zu erklären. Stellen wir uns das mal vor. Was glauben wir eigentlich, wer wir sind? Und das ist der Grund, warum die Bibel sagt, die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Diejenigen, die aber selig werden, die gerettet werden, für die ist es eine Kraft Gottes. Der Tod am Kreuz ist rein menschlich betrachtet, auf unsere beschränkte Art und Weise betrachtet, ein Endpunkt. Es ist ein Verlust. Nach dem Tod gibt es menschlich gesehen nichts mehr. Aber wer das Evangelium, wer Jesus Christus verstanden hat, wer weiß, warum, wieso er versteht, dass Jesus auf die Erde kam, warum er am Kreuz von Golgatha starb und dass er für meine Sünden starb. Und dass er dadurch, gerade dadurch, für mich gesühnt hat durch seinen Tod. Ich glaube, ich werde heute mehr Wasser brauchen. Papa, wo bist du? War wahrscheinlich meine Reise nach Indonesien. Deutsche Luft tut mir vielleicht nicht ganz so gut. Ja, das ist die zweite Seite, dass wir versuchen, das Evangelium mit unserer menschlichen Logik zu erklären. Ja? Aber willst du das wirklich? Ich frage dich ganz direkt, willst du es wirklich menschlich beurteilen, das, was Gott uns gegeben hat? Oder wollen wir es zulassen, was das Evangelium angeht, dass Gott direkt zu uns spricht? Und das dritte Extrem oder das dritte Beispiel, was mir eingefallen ist, dass wir Menschen oft sagen, ach, weißt du was? Gott ist doch eigentlich gut. Gott ist ohnehin gut. Gott ist doch die Liebe, steht auch in der Bibel. Eigentlich kann Gott mich gar nicht verwerfen. Er wird mich schon in seiner Liebe annehmen. Er wird schon über meine Sünden, über meine Fehler hinwegsehen. Eigentlich muss ich mich nicht großartig verändern. Denn Gott ist gut. und ich meine, alles ist gut. Und wisst ihr, genau solches Denken will Paulus meiner Meinung nach durch diese Aussage nicht von einem Menschen oder durch einen Menschen von vornherein unterbinden. Denn das Evangelium von Jesus ist nicht nach deiner, aber auch nicht nach meiner menschlichen Logik zu verstehen oder zu beurteilen oder zu erklären. Es ist Gottes Weg. Es ist Gottes Idee. Es ist seiner Natur. Um das Evangelium zu verstehen, muss ich also ihn, Christus, verstehen. Merken wir, was Paulus hier macht mit den Galatern? Er sagt ihnen dadurch, ja, liebe Galater, der Grund, warum ihr verwirrt seid, ist, weil ihr auf Menschen hört. Weil ihr euch habt von Menschen verwirren lassen. Und Paulus kennt solche Menschen, denn er war früher einer von diesen. Auch er war einer der Pharisäer, die, was Glauben angeht, gefordert haben, Leistung gefordert haben. Darf ich dir heute eine ganz ehrliche Frage stellen? Egal, ob du hier bei uns im Raum bist oder zu Hause am Bildschirm. Kann es sein, dass auch es uns, dass es dir passiert, dass du, was das Evangelium angeht, auf Menschen hörst? Kann es sein, dass Menschen in der Lage sind, dich ganz persönlich, was das Evangelium bringt, zu verwirren? Du hörst auf das, was die einen sagen und die anderen sagen. Du siehst, diejenigen leben so, die anderen leben so. Und du siehst, die eine Gemeinde tickt so, die andere so. Und ehrlich gesagt, kann ich es gut nachvollziehen, wenn du dann verwirrt bist, was den Glauben an Jesus Christus angeht. Und was Paulus hier macht, ist ganz einfach, er geht auf die Verwirrtheit der Gemeinde eines jeden Einzelnen ein und er bietet an, lass einmal Menschen Menschen sein. Fokussieren wir uns einmal auf das, was Gott sagt. Fokussieren wir uns auf ihn und versuchen wir, das Evangelium so zu nehmen, wie er es sich gedacht hat. Das, sagt Paulus, ist der Inhalt meiner Predigt. Es kommt nicht von Menschen. Und jetzt kommt Paulus zum Kern, was er bekommen hat, warum er predigt. Und seine Worte sind, ich habe es durch eine Offenbarung Jesu Christi. Und diese Offenbarung hat das Leben des Paulus verändert. Sie hat sie komplett verändert. Deswegen möchte ich jetzt mit euch einmal in drei Schritten darüber nachdenken, was es bedeutet, ganz praktisch, was es ganz praktisch bedeutet, wenn Jesus im Leben eines Menschen offenbar wird. Du kannst dich heute, ich vielleicht im Vorfeld schon mal fragen, was denkst du, ist Jesus Christus in deinem Leben offenbar? Weißt du, wer Jesus ist? Dann finden wir in diesem Text drei Kriterien, drei Auswirkungen dessen, wenn Jesus offenbar wird in unserem Leben. Ich möchte diese drei Punkte euch kurz sagen. Erstens, die Bedeutung der Offenbarung Jesu für mein Leben. Zweitens, die Folge der Offenbarung Jesu in meinem Leben und die Auswirkung der Offenbarung Jesu durch mein Leben. Also für mein Leben, in meinem Leben und durch mein Leben. Punkt Nummer eins, die Bedeutung der Offenbarung Jesu für mein Leben. Was ist das eigentlich für eine Aussage? Was für eine großartige Aussage, die Paulus hier tätigt. Ich habe das Evangelium durch Offenbarung, durch eine Offenbarung Jesu Christi. Aber ich denke, jetzt dürfen wir hier keinen Fehler machen, was er damit aussagen möchte. Eine Offenbarung ist erst einmal ganz einfach betrachtet. Es ist nichts anderes als eine Offenlegung von etwas, was ihm, was auch Paulus vorher nicht bekannt war, was ihm nicht verborgen war, was er nicht verstanden hat oder einfach davon nicht wusste. Paulus beginnt hier den Gemeinden in Galatien ganz einfach zu erklären, wie er selbst zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Es ist, dieser Jesus hat sich ihm offenbart. Und damit sagt er hier nicht, dass er ein Exklusivrecht hat auf das Evangelium, dass er es für sich beansprucht, dass nur ihm bekannt wurde, was demnach nur er verkündigt, etwas komplett Neues. Nein, kein anderes Evangelium, das haben wir letztes Mal schon gehört. Und hier geht es um sein persönliches Zeugnis, wie er in seinem Leben Jesus Christus begegnet ist, das Evangelium von Jesus verstanden hat und zum Glauben an diesen Jesus gekommen ist. Und das nennt Paulus hier erst einmal Offenbarung Jesu Christi in seinem oder für sein Leben. Das Ereignis an sich, wie er Jesus begegnet ist, das hat Lukas vorhin kurz erwähnt und das können wir uns gerne zu Hause durchlesen. Apostelgeschichte 9, ab Vers 1, da wird beschrieben, wie Paulus zum Glauben, wo Jesus sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr interessante Begebenheit. Paulus ist eigentlich unterwegs. Er als Pharisäer arbeitet sogar mit den Sadduzäern zusammen. Das sind zwei Parteien, die Gelehrten des Volkes Israel, ja, und die arbeiten hier zusammen. Und Paulus hat einen Auftrag, nämlich die Christen gefangen zu nehmen. Er verfolgt die Christen und sein Ziel ist, sie gebunden als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Und dann, wo er kurz vor Damaskus steht oder ist, plötzlich ein helles Licht umstrahlt die Reisenden. Paulus ist erschreckt, Paulus kann nicht mehr weiterreiten, er fällt zu Boden und er hat nur diese eine Frage, die wir auch heute gehört haben. Wer bist du? Paulus versteht eins, er versteht die wichtigste Frage, die ein Mensch gegenüber Gott zu stellen hat. Wer bist du? Weißt du, wenn du diese Frage Gott noch nicht gestellt hast, dann hast du ihn nicht verstanden. Dann hast du wahrscheinlich keine Beziehung zu ihm. Denn das ist die Grundfrage, die wir uns zu beantworten haben. Gott, wer bist du? Und das ist das Gute an Paulus, das Erste, was er fragt, wo er da hinfällt, von seinem Pferd runterfällt. Er fragt, wer bist du? Wer bist du, der sich mir da in den Weg stellt? Ich bin Paulus, ich habe hier Soldaten mit mir. Wer bist du, der es sich wagt, mir in den Weg zu stellen? Und dann kommt die Stimme Jesu aus diesem Licht. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Paulus und Jesus sagt weiter, Paulus, es wird dir schwerfallen, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Eine Offenbarung Jesu Christi beginnt immer mit deiner persönlichen Begegnung mit Jesus. Wenn du meinst, verstanden zu haben, eine Offenbarung Jesu Christi für dein Leben zu haben, dann musst du ihm begegnet sein, ganz persönlich. Weißt du, ich kann von mir nicht behaupten, dass ich Jesus auf genau die gleiche Art und Weise begegnet bin wie Paulus. Das war bei weitem nicht so. Aber es geht auch nicht darum, dass wir ihm auf diese gleiche Weise begegnen, sondern es geht darum, dass wir überhaupt Jesus begegnen. In unserem Leben. Es kann sein, dass du ihm in einer Predigt begegnest, dass du heute sitzt und du bist hier, weil du gerade nichts anderes vorhattest. Ja? Und jetzt sitzt du hier und stellst fest, Junge, Junge, da ist etwas, da ist jemand, der zu mir sprechen möchte. Dann ist deine einzig logische Reaktion darauf, wer bist du? Es kann sein, dass du ein Lied hörst. Es kann sein, dass du alleine irgendwo mit dem Auto unterwegs bist und einfach nur gute Musik hörst, christliche Musik hörst. Und du stellst fest, dass du darin Jesus begegnest. Dass da jemand ist, der zu dir spricht. Dann ist deine einzige logische Reaktion darauf die Frage, wer bist du? Es muss nicht so wie bei Paulus sein. Es kann sein, dass du gerade durch eine furchtbar schwere Lebenssituation durchgehst. Es kann sein, dass du Kämpfe durchgehen musst. Es kann sein, dass du wie Paulus am Boden liegst und nicht weiter weißt und du stellst dir die Frage, warum? Wer bist du, der das in meinem Leben zugelassen hat? Wer bist du, der sich mir in den Weg stellt? Wer bist du, der es mir zugemutet hat, dass es mir so schlecht geht, so schwer geht und ich scheinbar nicht mehr weiter kann und zusammenbreche und von mir aus keinen Ausweg mehr sehe? Dann ist die einzige richtige Frage für dich in deinem Leben, in dieser Situation, wer bist du? Wer bist du, der sich mir in den Weg gestellt? Was willst du, Gott? Was willst du mir damit sagen, Gott? Was willst du von mir? Was soll ich tun, Herr? Das ist die einzig richtige Frage, wenn wir Menschen vor Gott treten. Wisst ihr, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich einmal während einer Predigt die Worte hörte, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Es war nur dieser eine Satz, an den Rest der Predigt kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, es war in der Lübecker Stadthalle. Aber in diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, Jesus fordert mich heraus. Jesus sagt hier in diesem Augenblick zu mir, Alex, es wird Zeit, dass du Nägel mit Köpfen machst. Alex, es wird Zeit aufzuhören, auf beiden Seiten zu tanzen, auf beiden Seiten zu hinken, auf beiden Hochzeiten zu tanzen. Ja, es wird Zeit, Alex, dass du dich offen und ehrlich zu mir bekennst. Bekenn endlich Farbe und tu nicht immer nur so, als wärst du dabei, sondern bekenn Farbe zu mir. Und ich habe das in diesem Augenblick verstanden und ich habe mir die Frage gestellt, will ich, dass der mein Schöpfer, will ich, dass Jesus Christus sich zu mir bekennt? Und ich wollte in diesem Augenblick nichts anderes. Ich wollte, dass dieser Herr sagt, ich kenne diesen Wurm Alex da unten, diesen 1,68, kenne ich ganz genau. Ja? Ich kenne ihn. Ich wollte in diesem Augenblick nicht mehr als das. Und das hat mein Leben damals verändert, mit 13 Jahren. Wisst ihr, was mich an diesem Paulus fasziniert? Er hatte nur diesen einen Wunsch, aber auch den Mut, Jesus diese Frage zu stellen, wer bist du? Und dann geht es aber etwas weiter. Jesus antwortet ihm ja auch. Jesus sagt ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wisst ihr, Jesus stellt sich ihm nicht nur vor, Jesus stellt sich ihm als den Inhalt des Evangeliums vor. Jesus ist der Kern der Offenbarung des Evangeliums. Die Bedeutung der Person Jesus Christus wird Paulus in diesem Augenblick, wird sie ihm klar. Durch die Begegnung mit Jesus und durch das Verstehen seiner Person wird ihm klar, wer Jesus wirklich ist. Das war die Offenbarung Jesu Christi im Leben des Paulus. Er hat verstanden, wer Jesus ist und er hat verstanden, welche Bedeutung dieser Mann, Jesus, für sein Leben haben kann. Wisst ihr, was ich glaube, was wir Menschen für ein Problem haben? Wir sind ja oft gar nicht abgeneigt vom Glauben von Gott. Und ich glaube auch, die Statistik sagt eigentlich, dass der größte Teil der Menschheit irgendwo gläubig ist. Die wissen, dass es da etwas Höheres gibt, nur unterscheiden sie sich da in dem, was sie glauben. Ja? Wir Menschen, auch wenn wir auf der Suche sind nach Gott, auf der Suche sind nach dem Glauben, nach dem Evangelium, wisst ihr, was wir instinktiv suchen? Ich suche jemanden, der mich versteht. Ich suche jemanden, der meine Situation beurteilen kann, in meine Situation reagiert. Ich suche jemanden, der mir persönlich hilft, aus meiner Problemlage oder so. Ich suche einen Gott, der mich versteht. Und da bin ich ganz ehrlich. Wir Menschen sind, glaube ich, da ein bisschen egoistisch. Aber verstehen wir, worum es Paulus hier geht? Beim Evangelium geht es nicht darum, dass Gott mich versteht. Das tut er ohnehin. Wenn du verstehen willst, was das Evangelium ist, dann musst du dabei gehen, Jesus zu verstehen. Es geht darum, beim Evangelium Jesus zu verstehen. Das ist der Wendepunkt im Leben eines Menschen. Wenn ich am ewig kann ich auf der Suche sein nach einem Gott, der mich versteht. Und ich werde nie einen finden, weil ich immer etwas finden werde, womit ich unzufrieden bin, wo ich nicht ganz das erwartet habe, was ich erwarte. Aber wenn ich beigehe und sage, ich versuche, Jesus zu verstehen, ich muss Jesus verstehen. Ich muss verstehen, wer dieser Jesus ist, der sich mir da in den Weg stellt, der mich vom Pferd holt, wie Paulus. Das ist der Beginn einer Offenbarung Jesu in oder für mein Leben. Hast du in deinem Leben schon einmal diese ehrliche Frage gestellt? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus? Wir haben das heute in der Einleitung gehört. Hast du schon mal versucht zu verstehen, warum Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist? Warum er am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Dass er gerade dadurch für deine Schuld bezahlt hat? Dass das der Preis war vor Gott, seinem Vater, um dich zu erretten, um dir eine Hoffnung zu geben. Verstehen wir die Bedeutung Jesu Christi für unser Leben? Das geht es, darum geht es anzunehmen. Das ist die Offenbarung Jesu Christi für mein Leben. Wenn ich verstehe, er starb nicht für irgendwen, sondern er starb für mich. Er starb, weil er für mich bezahlte. Er starb, weil es dabei um mich ging, weil er mich retten wollte, weil er mir eine ewige Zukunft geben wollte. Das ist die Offenbarung Jesu für dein und mein Leben. Und jetzt geht Paulus in unserem Text einen Schritt weiter und zeigt auf, was die Folge der Offenbarung Jesu für das Leben eines Menschen sein muss. Was passiert jetzt, wenn ich das Evangelium verstanden habe, wenn ich es angenommen habe, wenn ich zum Glauben an Christus gekommen bin? Und ich habe den Punkt benannt, die Folge der Offenbarung Jesu in meinem Leben. Das eine war für mein Leben, jetzt die Folge der Offenbarung Jesu Christi in meinem Leben. Und Paulus, was er jetzt macht, er beschreibt erstmal seinen ehemaligen Wandel. Diese Offenbarung hat also sein Leben verändert. Gott hat sein Leben verändert. Das, was er jetzt beschreibt, gehört der Vergangenheit an. Und er schreibt hier, ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über alle Maßen verfolgte und ich sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Paulus, das war Paulus früheres Leben. Paulus war, was den Eifer in seinem Glaubensleben angeht, ein besonderer Mensch. Er hat auch versucht, Gott zu gefallen, wie du vielleicht auch aus eigener Kraft versuchst, gut zu leben und wie du meinst, dass du gut genug bist für Gott. Paulus hat es auch getan. Er hat versucht, so zu leben, wie er meinte, Gott zu gefallen. Sein Problem war nur, er hat seinen Glauben auf eigene Weise definiert. Und er nennt hier zwei Beispiele. Er sagt, ich war sogar bereit, die Gemeinde Gottes über alle Maßen zu verfolgen. Er war ein Pharisäer. Er war ein tiefgläubiger Mensch und dachte wirklich, dass er dadurch Gott einen Gefallen tut, wenn er alles ausrottet, was sich gegen den Glauben, wie er ihn versteht, stellt. Und er ist hier schonungslos ehrlich mit sich selbst. Ich habe sie zerstört, wie er sagt. Und dann sagt er, ich habe die andere Seite seines Lebens. Ich war auch, was die Überlieferung angeht, die Überlieferung der Väter, also die jüdischen Traditionen des Glaubens. Er hat alle seine Altersgenossen alle übertroffen. Und ich glaube, dass er hier nicht mal übertreibt. Er nahm es sehr genau mit den Regeln, die er zu befolgen hatte. Er war regelmäßig im Gottesdienst. Er hat sein Zehntel immer gespendet. Er hat nie was Böses gesagt. Er war unübertroffen, was seine Werke angeht. Das war Paulus, ein Verfolger der Gemeinde, der versucht hat, durch Einhalten von Regeln vor Gott gerecht zu wirken. Merken wir, auch ein Paulus hat seine eigene Vorstellung von dem, wie er zu leben hatte, um ein guter, gläubiger Mensch zu sein. Er war überzeugt von dem, was er sagte, so wie viele Menschen heute sicherlich auch. Sich beruhigen wollen und sagen, so wie ich lebe, ist schon okay, wird schon gut gehen. Und jetzt stellt euch mal bildlich nochmal die Situation vor, wo sich Jesus Paulus in den Weg stellt, ihn wortwörtlich vom Pferd holt und Paulus voller Angst ihm diese eine Frage stellt: Wer bist du? Und Jesus sagt ihm mehr als nur seinen Namen: Ich bin Jesus, ich bin derjenige, den du verfolgst. Paulus, weißt du eigentlich, was du tust? Jesus war dieser Mann Paulus wohl bekannt. Auch wenn Paulus Jesus nicht kannte, Jesus wusste ganz genau die tiefsten Abgründe dieses Mannes. Und er wusste ganz genau, was Paulus tut. Und er stellt ihn hier vor sein großes Vergehen, seine Gemeinde zu verfolgen. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich frage mich, was muss ein Paulus in diesem Augenblick gefühlt haben, als er von Jesus hört: Paulus, du verfolgst nicht nur die Gemeinde, du verfolgst damit mich. Als Paulus auf der einen Seite diese Macht Jesu sieht, die ihn vom Pferd holt, auf der anderen Seite sich die Frage stellen muss: Was wird dieser Jesus jetzt mit mir machen? Welches Urteil hat Paulus verdient nach dem, was er getan hat? Paulus als Mensch, so wie er gelebt hat, so wie er seinen Glauben gelebt hat, für ihn wäre es klar, was er für ein Urteil verdient hätte. Und in dem Augenblick, als er merkt, ich lebe auf der falschen Seite, ich lebe fern von Jesus, ich will nicht wissen, was er da befürchten musste, was Jesus mit diesem Menschen macht, mit ihm macht. Wisst ihr was? Die Bibel sagt, dass früher oder später ein jeder Mensch in die Situation kommen wird, vor Gott stehen zu müssen. Ganz unabhängig davon, ob du willst oder nicht, früher oder später wird ein jeder von uns vor Gott stehen. Und früher oder später wird jeder von uns fühlen, was wir Jesus auch angetan haben, wen wir vielleicht aus unserem Leben rausgehalten haben, wen wir abgelehnt haben, wen wir nicht Herr haben sein lassen in unserem Leben. Und vielleicht geht es dir heute so wie Paulus. Du stellst dir dabei die Frage: Was habe ich eigentlich, so wie ich bin, was habe ich von diesem Jesus zu erwarten? Ich habe zwar nicht die Gemeinde verfolgt, aber ich habe zugesehen, dass ich Jesus aus dem größten Teil meines Lebens raushalte. Dass ich irgendwie um Jesus herum manövriere. Ich habe nie eine wirkliche Entscheidung für ihn getroffen. Und Jesus spielt im Grunde genommen keine Rolle in meinem Leben. Und vielleicht fühlt sich manch einer auch zu schlecht, um vor Jesus zu treten und sein Kind zu werden. Und das finde ich das Interessante an dieser Begebenheit. Als Paulus erkennt, in der schlimmsten Situation seines Lebens, wo eigentlich rein menschlich gesehen keine Hoffnung auf Vergebung, auf Rettung ist. Ich habe Gottes Sohn verfolgt. Ich habe seine Gemeinde gejagt. Ich habe Menschen der Hinrichtung überantwortet. Eigentlich, menschlich gesehen, gibt es keine Hoffnung für so einen Paulus. Aber dann steht im nächsten Vers das Aber Gottes. Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Es hat Gott wohlgefallen, seinen Sohn in Paulus zu offenbaren, im Leben des Paulus groß zu machen. Wer hätte das gesagt oder gedacht, dass Gott gefallen haben könnte durch das Leben eines Mörders, eines Verfolgers, dieses Sünders, dass Gott durch das Leben dieses Menschen verherrlicht werden wird eines Tages, dass dieser Mensch ihn loben wird, dass dieser Mensch ihm sein Leben zur Verfügung stellen wird. Weißt du, wenn mir manchmal schlechte Menschen begegnen, dann versuche ich, solchen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht gar nicht erst auffallen durch Gemeinschaft mit ihnen, es wirft ja auch ein schlechtes Licht auf mich. Und Gott hat sich den Schlimmsten ausgesucht und hat ihn angenommen, hat gesagt, du Paulus, du sollst mich verherrlichen. Ich will, dass du meinen Namen preist. Ich will, dass du in die Welt hinausgehst und Menschen von mir predigst. Wenn du heute da sitzt und denkst, ich bin es nicht würdig, ich bin es nicht wert, ich bin zu schlecht und ich habe Gott so oft enttäuscht, dann schau einmal auf Paulus und schau dir an, was er getan hat. Und Gott hat ihn angenommen und Gott hat ihn einen der größten Apostel gemacht, die wir in der Bibel finden. Diesen Plan im Leben des Paulus kann sich kein Mensch ausdenken. Aber Gott hatte einen Plan mit diesem Mann. Und ich bin mir sicher, Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Du musst es nur zulassen, dass Gott in dein Leben kommt. Einem Prediger wurde einmal, während er gepredigt hat, ein Zettel zugeschoben. Und darauf stand: Ich bin Atheist, ich bin Kommunist. Und ich möchte dich herausfordern zu einer Podiumsdiskussion. Du hast die Chance, mich zu überzeugen, dass dein Glaube wert ist, dass dein Glaube echt ist. Der Prediger hat sich das durchgelesen und hat prompt reagiert. Er hat gesagt, ich werde hier herausgefordert durch eine zu einer Diskussion, ob der Glaube echt ist, ob Jesus Christus wirklich echt ist, was ich euch hier predige. Und ich nehme diese Herausforderung an, unter einer Bedingung. Du bringst mir 30 Menschen mit, die bezeugen, dass deine Ideologie ihr Leben verändert hat. Dass aus Mördern heilige Menschen wurden, dass aus Ehebrechern treue Väter wurden, dass aus Sündern Geheiligte wurden. Du bringst mir 30 Menschen mit, die genau das belegen. Und ich bringe dir 30 und noch mehr mit, die genau davon zeugen. Wir kommen gerade aus Indonesien zurück und die viele haben schon gefragt, ich möchte nicht spoilern, sagt man heutzutage, ja, nicht zu viel verraten, aber der Höhepunkt unserer Reise war der Stamm dort mitten im Dschungel, in dem unsere Geschwister, Familie Riesen, aber auch viele andere Christen, einige andere Ehepaare, viele, viele Jahre, über 20 Jahre gearbeitet haben. Sie waren Teil dieses Stammes, sie haben ihre Kultur gelernt, sie haben ihre Sprache gelernt, sie haben ihre Gebräuche gelernt und sie haben es mit der Zeit gelernt, ihnen das Evangelium in ihrer Sprache zu predigen. Und wisst ihr, was ich gesehen habe in diesen letzten Tagen, wo wir da waren? Ich habe gesehen, dass Menschen, die vor 20, 30 Jahren tief im Animismus, im Geisterglauben versunken waren, die irgendwie Schweine oder was weiß ich alles geschlachtet haben, um in ihrem Blut zu baden, um Gott dadurch zu besänftigen oder die Götter, an die sie glaubten. Und ich habe gesehen, wie diese Menschen plötzlich dastehen und Gott loben. Die beten, die haben die Bibel auf ihrem Handy, die haben, lernen die Bibel auswendig. Das Evangelium von Jesus hat ein ganzes Dorf verändert. Genau das ist die Folge, wenn sich Jesus im Leben eines Menschen offenbart. Es ist die Macht, dein Leben zu verändern. Ist es dir bewusst, als Kind Gottes, dass Jesus in deinem Leben offenbar sein will? Er möchte sichtbar sein in deinem Leben. Er möchte nicht, dass du irgendwo ein verstecktes Christsein führst. Ich habe gesehen, dass im tiefsten Dschungel Menschen Gott loben und preisen. Und wir leben im modernen Deutschland. Erst recht müssen wir in der Lage dazu sein, Gott zu loben und ihn zu preisen. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Macht euch keine Sorgen, es ist ein kürzerer Punkt jetzt. Wir kommen langsam zur Landung. Ja? Das ist die Offenbarung Jesu durch mein Leben. Also einmal für mein Leben, wo ich erkenne, wo Jesus ist, wer Jesus ist. In meinem Leben, wo ich Jesus Herr sein lasse, in allen meinen Lebensbereichen. Und jetzt durch mein Leben. Paulus hat erkannt, dass in seinem Leben, wenn er Jesus angenommen hat, wenn er Jesus glaubt, er es nicht für sich behalten darf. Es geht darum, anderen Menschen davon weiterzusagen. In Vers 6, der zweite Teil, steht, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündige. Es war nicht nur Paulus Wunsch, es war nicht nur sein Bestreben. Es klingt für ihn einfach nur logisch. Wenn Jesus in meinem Leben offenbar wird, dann gibt es nur einen Weg, nicht den Mund zu halten, sondern ich muss ihn durch mein Leben verherrlichen. Darf ich dich fragen, wie versuchen du und ich, Jesus Christus durch unser Leben zu verherrlichen? Ich glaube, das ist eine Sache, die ganz, ganz praktisch sichtbar wird. Jeden Tag aktuell haben wir die Möglichkeit, durch unser Leben Jesus Christus anderen Menschen offenbar zu machen. Wisst ihr, was ich auch in Indonesien gesehen habe? Und da habe ich auch Hansis Augen gesehen, wie er darauf reagiert hat. Die Leute, die damals vor Hansi saßen, auf dem Boden, und er ihnen das Evangelium gepredigt hat, er sie gelehrt hat. Wisst ihr, was diese Leute jetzt machen? Die sitzen da und lehren andere. Da ist eine Schwester, Natalia hat sie, glaube ich, auch in die Gruppe gestellt, da ist eine Schwester, die hat Krebs. Die ist mitten in der Behandlung. Die weiß eigentlich nicht, wie sie das zu bezahlen hat, das, was auf sie an finanziellen Kosten zukommt, ne? Und weißt du, was sie sagt? Ich habe meine Ausbildung fast fertig. Ich werde demnächst in den Nachbarstamm gehen und ich werde das Evangelium dort predigen, ungeachtet ihrer eigenen Situation. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, durch ihr Leben Christus zu verherrlichen, Christus den Nachbarn, dem Nachbarstamm bekannt zu machen. Ich durfte einiges lernen von diesen Geschwistern, ganz ehrlich. Ja? Das ist die Folge, wenn Jesus in meinem Leben offenbar wird. Ich komme zum Schluss, fasse zusammen. Der Ursprung des Evangeliums ist nicht menschlich. Deswegen lasst uns aufhören, das Evangelium auf eine menschliche Art und Weise zu beurteilen oder verstehen zu wollen. Denn es ist göttlich. Das Evangelium ist die Offenbarung Jesu Christi. Und das bedeutet, und das hat eine Bedeutung für mein und auch dein Leben. Ich bin nämlich zur Entscheidung gerufen für oder gegen Jesus Christus. Diese Offenbarung hat Folgen in mein Leben. Gott möchte Teil deines Lebens sein. Jesus möchte in deinem Leben sein. Und es hat eine Auswirkung durch mein Leben, indem wir das nicht verschweigen, sondern anderen Menschen Jesus wiederum offenbar machen. Ich wünsche uns Gottes Segen beim Nachdenken und beim Ausleben seiner Offenbarung in unserem Leben. Amen.